Vater, wir sind hier, weil wir dein Wort brauchen und weil wir die Begegnung mit dir brauchen. Und wir danken dir so von Herzen, dass du Jesus gesandt hast, dass er uns zeigt, wer du wirklich bist, wie du an unserer Stelle gelebt hättest. Herr, wir wissen, dass noch so viel fehlt an uns, dass wir nicht so sind wie du. Es betrübt uns. Und dennoch, Herr, sind wir von Herzen dankbar, dass du uns genauso liebst wie dein Sohn, dass du uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hast und dass du damit uns dein eigenes Herz geschenkt hast. So hilf uns, dass auch wir antworten mit unserem Herzen, dass wir das Kostbarste in unserem Leben nicht für uns selbst zurückhalten. Und dass wir gerne bereit sind, es dir hinzulegen, es in deine Hände zu geben, weil wir wissen, dass es dort wirklich sicher ist und du richtig damit umgehen wirst. Danke für dein Wort und wir bitten, rede du und hilf uns auch beim Hören. Das, was wir hören sollen, wie wir darüber nachdenken, hilf uns auch dabei, Herr, dass dein Wort Frucht bringt in unseren Herzen. Amen. Wir sind im Markus-Evangelium. Und möchte mit euch heute einen Tag im Leben Jesu anschauen. Einen Tag im Leben Jesu. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wie sah überhaupt ein ganz normaler Tag im Leben Jesu aus? Heute hast du die Möglichkeit, so einen Tag einmal zu sehen. Wie ging es für Jesus weiter, wenn der Gottesdienst zu Ende war? Was geschah dann? Und was können wir von Jesus dort lernen, was einen sinnvollen, guten Tag ausmacht? Markus 1, die Verse 29 bis 39. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder, und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie dienten ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus, ging fort an einen einsamen Ort, betete dort. Und Simon und die anderen, die mit ihm waren, eilten ihm nach, und sie fanden ihn und sagen zu ihm: Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Ich denke, dass uns hier einige sehr interessante Begegnungen berichtet werden von Markus, von Johannes Markus, der wohl auch das Evangelium schrieb. Diese Begegnungen werden uns einen Einblick in das Herz Jesu geben. Was war ihm wichtig, wenn der Gottesdienst vorbei war? Womit war sein Herz gefüllt? Und mindestens auf drei Ebenen können wir Jesu Herz verfolgen, wo wir mit ihm unterwegs sein können. Auf drei Ebenen: unter Freunden, unter Bedürftigen und allein. Unter Freunden, unter Bedürftigen und allein mit Gott. Ein Tag im Leben Jesu, so habe ich es mal genannt. Und ich glaube, wenn wir nach einem sinnvollen Leben suchen, dann gucken wir oft auf das große Bild und wir haben immer das ganz große Bild vor Augen. Mein Leben soll sinnvoll sein. Aber wenn wir ein sinnvolles Leben führen wollen, dann fängt es mit dem ganz Kleinen an, nicht wahr? Dann müssen wir lernen, den Tag sinnvoll zu leben. Den einzelnen Tag sinnvoll zu nutzen. Und dazu schauen, was ist denn wirklich sinnvoll in Gottes Augen? Was füllt denn einen Tag richtig aus? Natürlich können wir nicht alles Jesus nachmachen, aber ich denke, wir können von Jesus lernen. Wie verbringe ich einen wirklich sinnvollen, guten Tag? Wenn ihr euch an die letzte Botschaft, an die letzte Predigt erinnert, vor dieser Geschichte war Jesus gerade in der Synagoge in Kapernaum gewesen und hat mit dem Gottesdienst dort seinen Dienst gestartet. Stand, hat gepredigt, wir wissen nicht, was er gepredigt hat, aber wir wissen, dass was Dramatisches passiert ist, nämlich was? Genau. Mitten in der Predigt, keine Ahnung, wo der Mann saß. Ein Mann, der von Dämonen, so beschreibt uns die Bibel, besessen war. Ja, und er kann das nicht mehr aushalten, was Jesus dort redet. Und es platzt aus ihm heraus. Er gibt sich zu erkennen. Und er weiß genau, wer Jesus ist. Die anderen wussten das noch alle gar nicht. Daran war erkennbar, dass hier ein Geist war, der verstand, was gerade vor sich ging. Und Jesus befiehlt den Dämonen, den Mann zu verlassen und nicht weiter zu reden. Damit beginnt Jesu Dienst in Markus. Das ist das Erste. Das war der Start. Gleich zu Anfang. Zwei Königreiche gegeneinander. Und dieses, das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis, diese Konfrontation wird uns immer wieder begegnen im Markus-Evangelium. Immer wieder. Und Markus beginnt genau damit. Aber es gab auch schöne Begegnungen für Jesus. Ich weiß nicht, wie Jesus das empfunden hat, so eine Begegnung im Gottesdienst, wo jemand dann aufschreit und ihn da öffentlich angreift. Der Tag war nicht nur konfliktbeladen. Es gab schöne, erfrischende Momente für Jesus. Und das sehen wir, wie es weiterging, nämlich nach dem Synagogenbesuch. Jesus unter Freunden, Jesus unter Bedürftigen, Jesus allein mit seinem Vater. Was tut Jesus unter Freunden? Was passiert dort? Jesus unter Freunden, Jesu heilende Berührung, die zum erneuerten Dienst befähigt. Jesu heilende Berührung, die zum erneuerten Dienst befähigt. Der Gottesdienstbesuch war zu Ende. Was haben Sie gerade für einen Schauspieler? Wir müssen das ja noch vorstellen. Das steckt ja irgendwo noch in den Knochen. Meine Zeit. Was für ein Gottesdienst. Aber das Interessante ist, das scheint die Jünger und Jesus überhaupt nicht weiter zu beschäftigen. Der Gottesdienst ist vorbei und damit ist auch die Geschichte mit dem dämonisch besessenen Mann vorbei. Es geht sofort weiter und das ganz Klassische, was wir bei Markus sehen, darauf müsst ihr achten, wenn ihr das Markus-Evangelium liest, das ist so ganz klassisch Markus. Markus ist immer einer, der sehr, sehr schnell erzählt, wo viel passiert. Bei ihm ist vor allen Dingen Aktion immer im Vordergrund. Natürlich auch Botschaft, aber vor allen Dingen das, was hat Jesus getan. Und er benutzt dann eben Beschreibungen wie sobald, sogleich und dann weiß man, es geht sofort weiter, da war keine Pause dazwischen. Und so auch hier. Und sobald sie aus der Synagoge hinausging, von daher wissen wir, das war der gleiche Tag. Sobald sie aus der Synagoge hinausging, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder und sofort sagten sie ihm von ihr. Es war nicht ungewöhnlich, dass man gleich nach dem Synagogengottesdienst die Hauptmahlzeit für den Tag einnahm. Petrus und Andreas nehmen Jesus mit zu sich nach Hause. Aber anstelle einer wunderbaren, schönen, tollen Mahlzeit, worauf sich jeder Prediger nach dem Gottesdienst freut, finden sie eine kranke Köchin. Die Frage ist, warum nehmen Petrus und Andreas Jesus mit nach Hause, wenn sie doch wissen, dass es keine Mahlzeit gibt? Wenn sie wissen, dass sie eigentlich für Jesus gar nicht sorgen können. Vielleicht ist das auch eine Form von Petrus zu sagen, dass er seine Frau entschuldigen will. Ja? Dass sie nicht eingesprungen ist für die Schwiegermutter von Petrus, weil sie sich kümmern musste um die kranke Köchin. Aber ich denke auch, dass Petrus irgendwo gehofft hat, dass Jesus ein ganz persönliches Wunder für ihn tut. Denn das war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Wird Jesus sowas überhaupt tun? Ja, wir haben gesehen, dass Jesus öffentlich Wunder tut. Ja, wenn alle da sind und zuschauen, dann vollbringt er große Dinge. Aber jetzt, wenn er im Kreis von Freunden ist? Wie wird er dort reagieren? Wird er dort auch Wunder tun wollen? Oder verändert sich da irgendwas? Das wird interessant sein, ob er auch für seine Freunde ganz privat das tun würde, was er der Öffentlichkeit tun würde. Und sie mussten nicht lange mit Jesus reden. Sie mussten nicht lange mit Jesus reden. Jesus handelt. Jesus handelt. Sofort, nachdem sie Jesus von der kranken Schwiegermutter berichten, heißt es dann in Vers 31, und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Unheimlich viel hineingepackt in diese einen Aussage. Jesus trat hinzu. In diesem Moment war seine ganze Aufmerksamkeit, auch wenn er gerade mit Hunderten von Menschen beschäftigt war, seine ganze Aufmerksamkeit galt nur dieser einen alten, kranken Frau. Er ergriff ihre Hand. Und ihr Lieben, dieses Handergreifen, das ist bedeutungsvoll, dass Markus das hier erwähnt. Das hätte Jesus nicht tun müssen. Es hätte gelangt, wenn Jesus nur ein Wort gesprochen hätte, um sie gesund zu machen. Das ist eine Extrahandlung, die Jesus einbaut. Jesus hätte die kranke Frau nicht anfassen müssen, aber er tut es. Warum? Weil er es wollte. Jesus streckt seine Hand aus, greift nach ihrer Hand. Jesus sucht die Berührung und bringt damit zum Ausdruck, dass hinter seinem Heilungsakt echte, freundschaftliche Anteilnahme und Liebe steckt. Damit drückt Jesus sein Herz aus. Ihm ging es nicht nur darum, in seinen Handlungen seine Macht zu zeigen. Das ist zu wenig. Er wollte sein Herz mitteilen. Und so stelle ich mir vor, wie er auf die Frau zugeht, sie anschaut, ihr in die Augen schaut, die Hand ausstreckt. Und dieser Moment, ein ganz persönlicher, intimer Moment zwischen dieser Frau, zwischen dieser kranken Frau und Jesus wird. Ihm war es wichtig, dieser alten, kranken Frau auf zärtliche Weise ihrem persönlichen Bedürfnis nach Nähe und Berührung zu entsprechen. Er wusste was. Er wusste nicht nur, was der Körper dieser Frau brauchte. Er wusste, was das Herz und was die Seele dieser Frau brauchte. Und er wusste, wie er auch dieser Not begegnet. Jesus wusste das. Markus teilt uns das mit. Jesus berührt. Und das ist letztlich auch der Grund, warum er Mensch geworden ist, nicht wahr? Warum wird Jesus überhaupt Mensch? Das ist eine Bedeutung seiner Inkarnation, seiner Menschwerdung. Warum wird Jesus Mensch? Gott kann immer heilen, ob er nun physisch da ist oder nicht. Aber was macht denn seine Menschwerdung für uns aus? Berührung. Nicht wahr? Jetzt ist er körperlich da. Jetzt kann er uns berühren. Jetzt können wir ihn berühren. Das ist das, was Johannes, als er den ersten Johannesbrief schreibt, ganz an den Anfang setzt. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn betastet. Wir durften ihn berühren. Das war wichtig. Und Jesus hatte keine Berührungsängste. Er wollte berührt werden und er wollte berühren. Das ist das Prinzip seiner Menschwerdung. Alexander McLaren, der Ausleger, schreibt, beschreibt es wie folgt. Die Berührung der Hand einer fieberkranken alten Frau in Kapernaum war eine Verdichtung der Mission der Inkarnation. Sehr kompliziert, aber es geht um seine Menschwerdung, seiner Menschwerdung. Und seiner ganzen Kraft, mit der Christus an einer fieberkranken Welt handelt. Das heißt, was Jesus hier tut, das ist der Grund seiner Inkarnation, sagt er. Er verkörpert damit, was er an der ganzen Welt tun will, nämlich eine kranke Welt zu berühren. Er zeigt das in der Form, dass er dieser kranken Frau die Hand reicht. Und dann schreibt er, denn es ist durch seine Berührung, durch seine aufrichtende Hand, durch seinen sympathischen Griff und bei einem realen Kontakt mit ihm, dass alle unsere Krankheiten verschwinden und Gesundheit und Kraft unsere Seele füllt. Jesus hat nicht nur den Körper der Frau gesund gemacht. Er hat auch ihr Herz berührt. Und etwas in ihr Herz neu gelegt. Das gibt uns einen Einblick in Jesu Herz. Jesus ist nicht nur gekommen, um zu heilen und gesund zu machen, körperlich gesund zu machen, sondern er will das auch auf einem ganz bestimmten Weg tun. Schon der Weg kommuniziert, was in seinem Herzen ist. Auf einem ganz persönlichen, nahekommenden, Körperkontakt suchenden, liebevollen Weg. Das war Jesu Art. Er wollte Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung zu dem Einzelnen, den er heilt. Und das suchte er. Letztlich war das wichtiger, als wie nur den Körper zu heilen. Ihr Lieben, Jesus weiß, wie man berührt, um das Herz zu heilen, nicht nur den Körper. Jesus weiß, wie man berührt, um das Herz zu heilen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus das heute genauso noch tun kann. Mit jedem von uns, der sich danach sehnt. Der das braucht. Balsam für unsere Herzen. Dass es nicht einfach nur ihr Körper war, sondern auch das Herz war, lässt sich an der Reaktion von dieser Frau ablesen. Denn ohne irgendeine Zeit dazwischen, heißt es dann, und er richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Ihr Lieben, jeder, der einmal krank war, vor allen Dingen ältere Leute, ja, wenn man krank ist und wirklich mit Fieber da niederliegt, dann weiß man auch, selbst wenn die Krankheit verschwunden ist, aber der Körper ist ausgelaugt. Richtig? Dass du bist nicht gleich wieder fit, dass du turnen gehen kannst und Saltos machen kannst. Geht nicht. Das braucht immer noch seine Zeit. Der Körper muss sich regenerieren, selbst wenn das Fieber weg ist. Du brauchst die Zeit. Aber die Frau hatte gleich Energie. Nicht nur für den Körper, sondern auch in ihrem Herzen. Und sie hat das gezeigt, indem sie sofort diente. Sofort diente. Sofort das erfüllte, warum der Prediger eigentlich nach Hause kam zu ihr. Jesus hat da etwas berührt, was bei dieser Frau Motivation und Dankbarkeit und Liebe gegenüber Jesus freigesetzt hat. Das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass Jesus sich dieser Frau so zugewandt hat. Das können wir vielleicht persönlich für uns daraus mitnehmen. Ihr Lieben, hier geht es ja auch um Gastfreundschaft. Gastfreundschaft nutzen als Geschenk für besondere Momente der Berührung. Gastfreundschaft. Und Petrus und Andreas nahmen ja nicht nur ihre Freunde Jakobus und Johannes mit sich nach Hause, sondern Jesus mit sich nach Hause. Und das ist ein gutes Beispiel vielleicht auch dafür. Das war nach dem Synagogengottesdienst. Das war am Ende des Gottesdienstes. Beispiel, dem man folgen kann. In zweifacher Hinsicht. Das eine ist, wenn du Jesus hier begegnet bist, dann nimm ihn mit. Nimm ihn mit nach Hause. Lass ihn nicht hier. Die entscheidenden Begegnungen, was wir mit Jesus erleben, der Gottesdienst mag ein Teil davon sein, aber die entscheidenden können oft danach sein, wenn wir ganz persönlich die Zeit mit Jesus haben und ihn mitnehmen von dem, was wir aus dem Gottesdienst mitgenommen haben. Das nochmal reflektieren, verinnerlichen, tiefer gehen lassen. Mit ihm darüber nochmal reden, sich von ihm berühren lassen. Und dann werden wir schnell merken, wie aus Jesus, dem Gast, der Gastgeber für uns wird. Wie er uns beginnt, das zu geben, sogar im Nachhinein, was wir so dringend suchen und brauchen, an Berührung. Und das Zweite, ihr Lieben, lerne von Jesus hier. Lerne selbst bedeutungsvoll Menschen zu berühren. Das muss man jetzt mit Vorsicht genießen, weil nicht jeder, dass wir das jetzt nicht falsch verstehen und sagen, okay, ich muss jetzt durch den Gottesdienst laufen und jeden irgendwie betatschen und begrapschen und berühren, das ist damit nicht gemeint. Wir können das schnell falsch verallgemeinern. Aber wir können ein gutes Gespür anfangen zu entwickeln dafür, was angemessen ist und was dem anderen hilft, was dem anderen dient. Und manche sind nicht diese Berührungsmenschen. Dann gibt Berührung auf einer anderen Ebene. Aber welche Art von Berührung hilft dem anderen? Das zu lernen von Jesus. Welche Berührung hilft? Wenn wir ein gutes Gespür dafür haben, was angemessen ist, was angebracht ist, ihr Lieben, dann können unsere Berührungen, ähnlich wie die von Jesus, dann können unsere Berührungen auch viel bewirken und vielleicht sogar das eine oder andere Herz ein Stück weit heilen. Die Macht hat Gott uns auch gegeben. Die Macht besitzen wir. Wir haben zwar nicht die Macht, wie Jesus körperlich zu heilen, durch Berührung. Aber unsere Berührung kann etwas im Innersten des Herzens, der Seele, den Gedanken, den Gefühlen bei den Menschen auslösen. Und ich denke, auf dieser Ebene können wir von Jesus hier lernen. In dieser kurzen Episode, in den Versen 29 bis 31, können wir von drei Menschengruppen etwas lernen, die hier involviert sind. Das eine ist, wir können von Jesus, über Jesus etwas lernen. Das ist nämlich das, Jesus braucht keine große Zuhörerschaft, um aktiv zu werden. Er braucht das nicht, um seine Kräfte ausüben zu können. Er braucht das nicht. Jesus ist genauso vorbereitet, in einem kleinen Zirkel von Menschen in einer kleinen Hütte zu helfen, abseits der Masse, abseits des Gottesdienstes, abseits der Synagoge. Was wir von Jesus sehen in der Öffentlichkeit, das ist genau das, was er ist, wenn er ganz allein unter Freunden ist. Wir können über die Jünger etwas lernen. Sie kannten Jesus noch nicht lange, aber sie haben schon damit begonnen, ihre Probleme zu Jesus zu bringen. Ja, Jesus hat sie ja gerade erst gerufen in die Jüngerschaft. Das war sich ja gerade alles erst am Entwickeln und am Bilden, überhaupt diese Beziehung zwischen ihnen und Jesus. Und trotzdem nehmen sie Jesus mit zu sich nach Hause, wo die Schwiegermutter krank liegt. Die häuslichen Arbeiten sind nicht getan. Es herrscht Unordnung, es herrscht Chaos, kein Mittagessen. Und dennoch war es das Natürlichste von der Welt, für die Jünger Jesus davon zu erzählen. Sie haben nicht gesagt, Jesus ist gerade ungünstig bei uns daheim. Komm, wir suchen uns irgendwo einen anderen Platz, ein andermal, wenn es der Schwiegermutter wieder gut geht. Ja, und auch die Schwiegermutter wird sich nicht wohlfühlen, wenn du sie da in diesem Zustand zu Hause siehst. Das will sie ganz bestimmt nicht. Das schafft so komische Atmosphäre, das schafft so, ja, weiß auch nicht. Aber hör, Jesus will in die Sachen mit hineingenommen werden, wo wir normalerweise niemanden mit hineinnehmen würden. Jesus will dort mit hineingenommen werden und das können wir von den Jüngern lernen. In das Chaos unseres Lebens. In das, was wir gern verstecken würden. Er will sehen, wo wir wirklich nicht mehr können. Und genau dort will er berühren. Und wir können über die Schwiegermutter staunen und lernen. Wir können über die Schwiegermutter staunen und lernen. In dem Moment, wo sie geheilt war, begann sie sofort, anderen und ihren Bedürfnissen zu dienen. Sie benutzt ihre erneuerte Gesundheit für einen erneuerten Dienst. Jesus hilft uns. Warum? Jesus hilft mir, Jesus hilft dir, er hilft uns, damit wir anderen helfen, damit wir anderen dienen. An Jesus Stelle, anderen dienen. Und nun, was war das Ergebnis dieser Heilung unter Freunden? Von dieser Heilung unter Freunden folgte dann noch am gleichen Tag eine ganze Reihe von weiteren Heilungen. Jesus unter Bedürftigen, Jesu unermüdlicher Einsatz an der Not anderer. Dann die Verse 32 bis 34. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leiden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheit Leidenden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Was war das Ergebnis? So, wir haben zwei Wunder an diesem Tag erlebt. Eins öffentlich, eins privat. Aber es scheint so zu sein, als ob beide Wunder öffentlich geworden sind. Denn was nun folgt, ist eine Serie von diesen beiden Wundern, die wir an diesem Tag erlebt haben. Das Ergebnis war, als der Sabbat zu Ende ging und die Sonne unterging, dass die Menschen sich in Scharen an der Haustüre vor Petrus Haus einfanden. Der Sabbat galt bei den Juden, ich meine, man hatte damals keine Uhren, sodass man sagen konnte, man sagt grundsätzlich 18 Uhr, aber das war nicht immer so klar und geregelt, weil es gab weder analog noch Digitaluhren, ja? Dann hatten Juden eine Regel, wenn die Sonne untergegangen ist und drei Sterne am Himmel zu sehen sind. Und darauf warteten die Menschen. Weil jetzt konnten sie aus ihren Häusern. Jetzt konnten sie zu Jesus. Der Sabbat. Sie wurden von Jesus angezogen wie von einem Magneten. Wie die Motte vom Licht. So kamen sie. Und für Jesus hieß das, als er die Haustür öffnete, dass auf einmal dort eine Schar von Menschen saß, die alle was von ihm wollten. Und viele wurden gebracht. Sie brachten alle ihre Kranken und alle ihre Besessenen. Beide Handlungswunder aus diesem einen Tag mehrfach wiederholt. Und ich bin sicher, Jesus war mit Sicherheit erschöpft und müde. Aber jetzt begann sein Dienst erst richtig. Jetzt stand dort eine Riesenschlange und wartete darauf, jeder ganz persönlich eine Begegnung mit Jesus, eine ganz persönliche Berührung. Das ist kräftezehrend. Aber er tat es. Im Griechischen, das griechische Verb für bringen deutet an, dass es ein am Bringen bleiben war. Also das war nicht, dass Jesus durchging und alle einmal berührt hat und sie gesund waren und dann nach Hause gingen, sondern da kamen immer mehr, da kam immer nach und nach und nach. Wie ein Nest. Es hörte nicht auf. Sobald man dachte, jetzt ist langsam Schluss, jetzt ist Jesus mit den Heilungen durch, tauchen wieder neue Leute auf. Da war ein Kommen und ein Gehen. Und wir können davon ausgehen, das wurde für Jesus eine lange Nacht. Der kam spät ins Bett. Völlig erschöpft. Und ich denke, es ist auch wichtig, mal wieder festzuhalten hier, dass wie Markus das beschreibt und einen ganz bewussten Unterschied macht zwischen Kranken und Besessenen. Die Leute wussten damals schon zu unterscheiden, was Besessenheit ist und was Krankheit ist. Dass das nicht gleichgeschaltet worden ist. Was können wir über unseren Herrn und Meister an dieser Stelle für uns mitnehmen und lernen? Vielleicht das, ein liebevolles, dienendes Herz kann auch Momente ertragen, wo es mal ausgenutzt wird. Wo es mal ausgenutzt wird. Gefällt mir auch nicht, aber das ist das, was Jesu Beispiel bringt. So toll sich das jetzt auch alles anhört und anschaut, wenn man sieht, was Jesus hier für Möglichkeiten hat. Wir sollten nicht so naiv sein im Blick auf das, was hier gerade geschieht, als wäre das der Idealzustand, der hier gerade abläuft. Es sieht zwar im ersten Moment ganz toll aus, aber ihr Lieben, die meisten Leute kamen einfach nur warum? Weil sie etwas ganz Bestimmtes von Jesus wollten. In gewisser Hinsicht, glaube ich, können wir das diesen Leuten gar nicht verdenken. Wir sind nicht viel anders. Wenn uns eine Not drückt, dann beten wir doch viel mehr, oder? Dann suchen wir viel mehr die Begegnung, Berührung mit Jesus. Aber gleichzeitig, ihr Lieben, lassen alle diese Menschen, die sich hier an der Türschwelle an diesem Abend einfanden, in tragischer Weise erahnen und erkennen, was Millionen anderer Menschen über das ganze Land verteilt und über die Jahrhunderte verteilt, hofften von Jesus zu empfangen. Sie stehen für all die Menschen, die in Jesus nur den Heiler, nur den Segensbringer, nur den Wiedergutmacher suchten, aber eben nicht mehr. Sie suchten alle Jesus, aber das, was Jesus in ihren Herzen bewirken wollte, an Umkehr, an Glauben, an Buße, das fand nicht statt. Wir wissen das aus späteren Aussagen von Jesus über Kapernaum. Jesus hat einmal über die Motive der Massen besonders deutlich gesprochen bei der Speisung der 5000. Kennt die Geschichte, nicht wahr? 5 Brote, 3 Fische. Der kleine Junge, jemand sagte mal, das wirkliche Wunder war nicht die Brotvermehrung, das wirkliche Wunder war, dass der kleine Junge bereit war, sein Essen herzugeben. Aber nun, es dort an dieser Stelle, die Massen waren wieder begeistert. 5000 Männer heißt es dort, die dort ernährt worden sind aus diesen Broten und Fischen. Das heißt, wenn wir die Frauen und Kinder mit dazu rechnen, dann müssen wir irgendwo von 10.000 bis 20.000 Menschen ausgehen. Und das hat die Massen ergriffen. Und wisst ihr, was die Reaktion war? Tag danach? Sie kamen und wollten Jesus zum König machen. Und Jesus entzieht sich ihnen nach diesem Wunder. Warum entzieht sich Jesus? Jetzt war doch alles gut, jetzt waren die Menschen begeistert von ihm. Warum entzieht sich Jesus jetzt? Nur ein bisschen Korrektur in den Herzen der Menschen und es läuft. Warum gerade jetzt? Weil Jesus dann hinging und das Herz der Menschen offenbarte. Könnt ihr es nachlesen in Johannes 6, 26. Dort sagt Jesus nämlich zu ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Das kommt nicht bei euch an. Und aus diesem Grund muss ich gehen und kann nicht euer König sein. Ihr Lieben, die Menschen zu allen Zeiten waren oft nur daran interessiert, an den körperlichen Segnungen. In diesem Fall eben an den Heilungen, die von Jesus empfangen werden konnten. Dafür war Jesus gut genug. Dafür war Jesus genau das, was sie brauchten. Aber es kümmerte sie herzlich wenig, was die Bedeutung dieser Wunder und seiner Botschaft war. Das kam nicht an. Das wollten sie außen vor halten. Sie wollten das von Jesus abtrennen, lösen. Jesus ja, aber nur seine heilende und segnende Kraft in den Elementen und in den Bereichen, wo ich gerade Hilfe brauche und nicht mehr von allein gesund werde. Aber den Rest meines Lebens, nein, das behalte ich für mich. Das heißt, ihr Lieben, mit den meisten von denen, die an diesem Abend vor der Tür standen, hat Jesus sein Ziel, das er hatte, nicht erreicht. Und trotzdem sucht er die Begegnungen 1:1 mit jedem Einzelnen und dient und macht gesund und entzieht sich ihnen nicht. Er lässt sich ausnutzen. Er rechnet das nicht auf. Werden das jetzt auch treue, gute Nachfolger im Reich Gottes sein? Er lässt sich ausnutzen. Mir gefällt das nicht. Weil ich habe innerlich, sage ich ganz ehrlich, auch eine gewisse Aversion, wenn ich merke, dass ein Punkt kommt, wo du Menschen dienst und du den Eindruck hast, hier wirst du ausgenutzt. Hier kannst du reingießen, was du willst. Das ist ein Fass ohne Boden. Ist bei mir schnell am Ende. Sie sagt, nein, ich kann woanders dienen, wo es sich lohnt. Es ist genug da draußen, ja, wo Menschen Hilfe brauchen und Trost brauchen und Segen brauchen. Das wäre meine Haltung. Aber Jesu Haltung, gerade weil er sich ausnutzen lässt, zeigt das etwas über sein Herz, wie sein Herz wirklich war. Nämlich unerschöpflich. 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 Ihr Lieben, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen wollen, dann darf da auch ruhig mal eine Investition in Dinge oder in Menschen sein, wo wir einer Not begegnen, auch wenn es sich danach nicht gleich auszahlt. Für mich persönlich oder für das Reich Gottes. Dann darf ich auch mal in Dinge oder in Menschen investieren, auch wenn nichts daraus zurückkommt. Solange ich das für Jesus tue. Solange ich das für Jesus tue. Ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu berechnend werden, nur etwas tun wollen, wenn ich zu 100% weiß, da kommt auch wirklich etwas an guter Resonanz zurück. Ihr Lieben, unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Das, was wir in Menschen investieren, wir haben keine Ahnung, ob daraus was zurückkommt oder nicht. Das müssen wir Gott Geist überlassen. Das können wir nicht erzwingen. In dieser Hinsicht wird Jesus für uns eine Herausforderung, auch mal ein liebevolles, dienendes Herz, vielleicht auch gegenüber Menschen zu haben, wo wir den Eindruck haben, das ist vielleicht im Moment nur Ausnutzen. Das war ein ganz normaler Tag für Jesus, im Leben Jesu. Jesus unter gottesfürchtigen Juden bei der Predigt in der Synagoge, Jesus unter Freunden, Jesu heilende Berührung, die zum Dienst befähigt, Jesus unter Bedürftigen, Jesus unermüdlicher Einsatz an der Not anderer und das Letzte. Kommt nicht mehr. Oh. Ihr müsst die Steckdosen hier vorne anmachen. Der Akku ist gleich leer, sonst verschwindet das. Das müssen die Sicherungen ganz links sein, in der zweiten Reihe. Sind die alle drin? Aus irgendeinem Grund habe ich hier kein... Sonst verschwindet gleich das Bild. Da muss ich gerade mal rumstopfen. Ah, lag an meinem Netzteil, war ausgeschaltet. Danke. Okay, Bild ist gerettet. Können weitergehen. Danke. Jo, passiert. Genau. Jesus allein. Als dritten Punkt. Jesus allein mit seinem Vater. Jesu Neuausrichtung im Gebet auf die eigentlichen Prioritäten. Das ist die dritte Ebene, der wir Jesus jeden Tag wiederfinden können. Jesus allein. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Auch wenn man jetzt sagen muss, okay, das ist nicht mehr der ganz gleiche Tag, weil für die Juden wechselt der Tag abends zu ca. 18 Uhr, sind wir immer noch in diesem 24-Stunden-Tag von dem Moment an, wo Jesus in die Synagoge ging. Das ist alles in dem 24-Stunden-Tag drin, wo wir uns jetzt bewegen. Zwar der nächste Tag am Morgen, aber immer noch der 24-Stunden-Tag. Und wir sehen Jesus allein. Allein im Gespräch, im Gebet mit seinem himmlischen Vater. Das gehörte zu seinen täglichen Gepflogenheiten. Um einen sinnvollen Tag zu erleben. Um den Tag sinnvoll zu füllen. tägliche Gewohnheit. Und was Jesus uns hier als Vorbild setzt, denke ich, ist selbsterklärend. Wir müssen unsere Prioritäten kennen. Wir müssen unsere Prioritäten setzen. Und wir müssen unsere Prioritäten halten. Wir müssen wissen, dass bei all den verschiedenen Facetten des Lebens, denen Jesus an diesem Tag begegnet ist, Not von Menschen wird immer da sein. Und die wird immer riesig sein. Und die Forderungen an den Dienst werden nie aufhören. Aber worauf es am Ende wirklich ankommt, ihr Lieben, ist deine und meine persönliche Beziehung mit Gott. Das ist das, worauf es am Ende wirklich ankommt. Kenne Gottes Prioritäten. Kenne deine gottgegebenen Prioritäten. Petrus war überrascht, dass Jesus nicht den Moment der Stunde nutzte, um seinen anbrechenden Ruhm weiter auszubauen. Die anderen Jünger auch. Ja, indem er sich dem Bedürftigen von Kapernaum auch am nächsten Tag stellen würde. Scheint so zu sein, egal wie viel Jesus geheilt hat aus dieser Nacht heraus, am nächsten Tag waren da neue. Hätte gleich weitermachen können. Mach weiter, wo du gestern Abend aufgehört hast. Da sind wieder neue, die deine Hilfe brauchen. Petrus wollte genau dort weitermachen. Menschen waren begeistert. Ja, warum sonst sollten Petrus und die anderen Jünger Jesus mit Eile gesucht haben, weil sie gemerkt haben, meine Zeit, da ist so eine Not, da ist ein Aufbruch. Da passiert was. Da war eine Stimmung, eine Dynamik war ausgebrochen um Jesus herum. Und Petrus und die anderen sahen das als die Chance, um Jesus jetzt ganz groß rauskommen zu lassen. Sie wollten Jesu PR-Manager, sagt man, werden. Das wollten sie. Das wollten sie gerne. Diesen Job wollten sie gerne haben. Vor allem, wenn die Sache einmal so eine Eigendynamik bekommen hat. Und das war's. Die Verbreitung der Nachricht über Jesus hatte eine Eigendynamik entwickelt. Jesus musste gar nicht mehr die Menschen zu sich holen. Besser kann es doch gar nicht sein für einen Verkündiger. Endlich kommen die Menschen dahinter und kommen selbst. Was kann man sich noch mehr wünschen? Endlich hören Menschen zu. Endlich kommen sie von selbst. Das war der Moment. Die Jünger haben das so erkannt. Aber die Reaktion von Jesus ist so ganz ungewöhnlich. Jesus sagt einfach, lasst uns weiterziehen. Auftrag hier in Kapernaum ist erfüllt. Lass uns weiterziehen in die nächsten Orte. Damit ich predigen kann. Denn dafür bin ich gekommen. Dafür bin ich da. Das ist meine Mission. Und Petrus und die anderen Jünger haben nicht realisiert, wie oberflächlich die Menschenmenge auf Jesus reagierte. Da war kein Tiefgang. Sie haben das noch nicht gemerkt. Da wuchs kein echter Glaube. Und Jesus sagt, es ist wichtiger für mich, das Evangelium zu predigen an anderen Plätzen, als an diesem Platz zu bleiben und die Kranken weiter zu heilen. Das ist wichtiger. Meine Prioritäten müssen wieder neu geordnet. Gestern der Tag war okay, aber wir machen keine Wiederholung. Es gibt keine Fortsetzung. Meine Priorität ist, Reich Gottes zu verkündigen und Menschen in Verbindung mit dem Reich Gottes zu bringen. Und ich denke, diese Neuausrichtung, diese Klarheit hat Jesus durch das Gebet wieder empfangen. Und seiner Berufung, seiner obersten Priorität treu zu bleiben. Ihr Lieben, bei aller Liebe zu den Menschen ist es nötig, immer wieder unsere Prioritäten klarzustellen. Am Ende des Tages, darf ich es mal so sagen? Am Ende des Tages geht es nicht um die Menschen und um ihre Bedürfnisse. Das ist nicht das, was im Mittelpunkt steht. Am Ende des Tages geht es um unsere Verbindung zu Gott und unseren Auftrag, den wir von Gott empfangen haben. Das muss unser Motor bleiben. Die Kraft, aus der wir leben. Wir lassen unsere Prioritäten nicht bestimmen von der Bedürftigkeit der Menschen. Eine Zeit lang ja, aber nicht kontinuierlich, nicht beständig. Irgendwo müssen wir es schaffen, Menschen in Berührung mit dem Evangelium, mit Buße, mit Glauben, mit dem Reich Gottes zu bringen. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Das ist unsere erste und oberste Berufung. Darf ich fragen, was steht bei dir wirklich im Zentrum? Was ist deine Berufung? Welche Ziele und Prioritäten verfolgst du in dem, was du tust? Lässt du deine Prioritäten durch die Begegnung mit Gott im Gebet immer wieder neu bestätigen und schärfen? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, wenn ich ganz ehrlich bin, nein, das ist bei mir schon lange nicht mehr. Vielleicht bist du hier und du sagst, an diesem Punkt, ich diene Menschen zwar, aber ich habe eigentlich meine Priorität verloren. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, das wieder neu zu ordnen. Zu Jesus zu sagen, vergib mir, wo ich vom Kurs abgekommen bin. Ich möchte mich neu ausrichten, ich möchte wieder neu erfassen, worum es eigentlich geht. Und ich will leben für dich, für dein Reich, für die Botschaft des Reiches. Hilf mir, die Prioritäten in meinem Herzen klar zu halten. Und wenn du sagst, das trifft dich, dann lade ich dich ein, das heute Morgen neu festzumachen. Vielleicht dir jemanden zu nehmen. Darf es auch gerne auf mich zu kommen, aber zu sagen, das ist die Priorität, die ich wieder setzen möchte in meinem Leben. Und ich möchte, dass jemand Zeuge ist dabei, wenn ich das Jesus sage. Dann lade ich dich dazu ein. Wichtiger als Menschen zu heilen, ihr Lieben, und wichtiger als Menschen das Leben nur ein wenig angenehmer zu machen, ist dafür zu sorgen, dass die Botschaft vom Reich Gottes, die gute Nachricht, das Evangelium, ihr Herz erreicht und in ihr Herz fällt und dort eindringt. Ein Tag mit Jesus. So hat er einen Tag gefüllt. Wir können lernen von ihm.